Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ist es berechtigt, dieses große Klatschen oft dann? Da schauen wir jetzt mal drauf. Gerade wird bei der UNO ja auch wieder über ein großes neues Abkommen verhandelt zum Schutz der Hohen See, also die knapp 65% der Weltmeere, die zum Einflussgebiet keines Staates gehören und für die es somit auch bisher keine Verantwortung gibt. Ein wichtiges Thema, Schadstoffe, wärmeres Wasser, Biodiversitätsrückgang, das alles macht ja nicht an Einflussgrenzen Halt. Ziel des Ganzen in New York ist ein Vertragswerk bis Ende dieser Woche. Ob das gelingt, ist aktuell aber eben unsicher. Und selbst wenn es gelingt, stellt sich bei solchen Abkommen ja die Frage, bringen die am Ende wirklich etwas? Damit hat sich eine aktuelle Studie und auch meine Kollegin, die Wissenschaftsjournalistin Thomas Schröder, beschäftigt. Und ganz vorneweg, Thomas, die Grundlage erstmal aktuell vielleicht. Was genau soll da denn da jetzt auf der Hohen See eigentlich neu geregelt werden?
Also die Hohe See, die beginnt ja 200 Seemeilen hinter der Küste und da gibt es schon ein paar Regeln. Zum Beispiel zum Abbau von Rohstoffen für bestimmte Fischarten und Fischereigebiete gibt es da ein Management und die Schifffahrt ist auch international organisiert. Aber es gibt zum Beispiel noch keine Gesetze, nach denen Meeresschutzgebiete rechtlich verbindlich geschaffen werden können.
Und das sind dann Verhandlungen, da läuft so, es wird verhandelt und im besten Fall gibt es am Ende einen Abschluss, der dann als Erfolg verkauft wird. Aber ist es tatsächlich einer? Also werden die Meeresschutzgebiete dann tatsächlich geschaffen? Da fand ich ja eine Studie ganz interessant, jetzt Anfang August im Fachmagazin PNAS. Und die kam zu ziemlich ernüchternden Ergebnissen.
Ja, genau. Also in der Studie ging es darum, ob internationale Abkommen, in denen es zum Beispiel um Menschenrechte, Umwelt oder Handel und Finanzen geht, ob die ihre Ziele am Ende tatsächlich erreichen. Und das Autorenteam hat dazu fast 25.000 Studien gefunden, Einzelstudien, von denen aber nur 200 so detailliert waren, dass sie sie auswerten konnten. Und ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, Handels- und Finanzabkommen erreichen ihre Ziele anscheinend ganz gut. Aber für Abkommen zu Menschenrechten, humanitären Krisen, Sicherheit, Umwelt oder eben auch zu Meeresangelegenheiten, für die gilt das nicht. Und die Studienautoren nennen da auch ein ganz schönes Beispiel. So wurde durch das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen in den Vertragsländern die Kinderarbeit verringert. In Ländern, die aber die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ratifiziert hatten, nahm die Kinderarbeit tendenziell zu.
Ja, ernüchternd passt dann vielleicht ganz gut da und letztlich auch eine Bestätigung des Papiertiger-Verdachts bei so Abkommen. Welche Gründe gibt es dafür denn?
Also eine mögliche Interpretation ist, dass gerade repressive Regierungen solche Abkommen nutzen, um sich dann quasi mit den Werten und mit den Errungenschaften des Abkommens zu schmücken und um auch diplomatische Belohnungen dafür zu kassieren. Am Ende setzen sie aber nichts durch, was ihren Interessen dann tatsächlich zuwiderlaufen würde. So nach dem Motto, Papier ist geduldig. Und dazu würde eben auch passen, dass sich bei einigen Abkommen die Ziele kurzfristig tatsächlich einstellten. Wenn man dann aber längerfristig schaut, dann nahmen die Effekte ab oder verkehrten sich dann sogar ins Negative. Und da hat sich eben gezeigt, dass es bei Handelsabkommen viel häufiger auch Regelungen gibt, die festlegen, dass bestimmte Vereinbarungen auch in einzelnen Ländern durchgesetzt werden müssen.
Wenn sich denn da jetzt gezeigt hat, dass eben Handels- und Wirtschaftsabkommen dann erfolgreicher waren, wäre es dann nicht eine Idee, diese Themen Handel und Wirtschaft stärker in Verhandlungen über Klima und Biodiversität mit reinzunehmen, das zusammen zu verhandeln?
Ja, bestimmt. Und ich denke auch, dass das zwangsläufig viel mehr passieren wird. Also beim Lieferkettengesetz der EU geht es schon um Handel und Menschenrechte. Und dann gibt es ja auch noch dieses vor kurzem abgeschlossene Abkommen der Welthandelsorganisation zur Fischerei. Und das ist ein ganz spannendes Beispiel, finde ich, weil gesunde Fischbestände ja sowohl ein ökologisches als auch ein wirtschaftliches Ziel sind. Und ich glaube, durch die voranschreitende Krise werden wir solche Verknüpfungen immer häufiger haben. Und das hat zum Beispiel auch Andrea Perino vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung betont. Auch sie hat uns gesagt, dass da ein ganz wichtiger Punkt, diese Bereiche nicht getrennt zu verhandeln.
Wenn ich jetzt sehe, dass keine Handelsschiffe den Rhein mehr runterkommen, weil einfach kein Wasser mehr da ist, dann haben wir auch jetzt schon wirtschaftliche Einbußen, weil wir eben das vernachlässigt haben über die letzten Jahrzehnte. Und da, glaube ich, sind wir halt auch einfach schon an einem Punkt, wo wir jetzt erstmal Schadensbegrenzung betreiben müssen.
Dann kann man sich jetzt ja fragen, läuft das alles so richtig bei den ganz großen Abkommen? Also zum Beispiel auch das Biodiversitätsabkommen, das ja im Moment mit viel Aufwand vorbereitet wird.
Naja, das letzte Biodiversitätsabkommen hat ja fast alle seine Ziele verfehlt und im Moment läuft es auch eher schleppend. Ich glaube, dass diese PNAS-Studie eigentlich auch zeigt, dass hier viel mehr noch geforscht und evaluiert werden muss. Also was macht Verhandlungen eigentlich erfolgreich? Andererseits ist es aber auch so, dass die Datenbasis der Studie jetzt nicht gerade groß war. Und dann schreiben die Autoren auch selber, dass sich durch solche Abkommen natürlich auch soziale Normen entwickeln können, die dann wieder zu Verhaltensänderungen in der Gesellschaft führen können. Oder dass einige Staaten auch als Role Model vorangehen können. Auch für Andrea Perino war das zum Beispiel ein wichtiger Aspekt.
Ich glaube schon, dass es dafür ein Bewusstsein gibt, also dass zum Beispiel auch die Rolle von so Vorbildern oder Staaten, die jetzt mit großer Ambition vorangehen, wichtig ist. Und es gibt auch immer mal Staatsoberhäupter, die das deutlich sagen. Also zum Beispiel Ursula von der Leyen hat das gesagt, als sie den europäischen Green Deal vorgestellt hat und gesagt hat, das wird unser Man on the Moon Moment. Wir wollen da vorangehen.
Und dann jetzt konkret Blick nach New York, die laufenden Verhandlungen da für die Hohe See. Wie lassen die sich jetzt mit diesem Wissen bewerten?
Ja, also ich glaube, das ist ja von den Anforderungen her schon echt eher Champions League der Abkommen. Und das ist eine riesige Fläche, die reguliert werden muss und die man kaum kontrollieren kann und die für viele Menschen auch ganz abstrakt bleibt. Und im Moment scheinen sich hier die Ergebnisse der Studie zu bestätigen, nämlich da, wo es ein wirtschaftliches Interesse gibt, geht es voran. Da, wo es das nicht gibt, eher nicht.
Leider oft durchaus Papiertiger. Thomas Schröder über eine Studie zum Erfolg internationaler Abkommen oder Misserfolg und was sich daraus lernen ließe.